Wir sind ein kleiner Kreis heute und vielleicht ist es auch extra gut so, dann richte ich nicht so viel Schaden an. Ich weiß nicht, soll der Prediger daran überstolpern oder? Ja, das, ich habe über diesen Tag länger gedacht und nie dazu gekommen. Und deswegen sei geduldig, übt Nachsicht heute. Ich habe hier keine fünf strukturierte Punkte in der Predigt, sondern vielleicht hört einfach mein Herz ein bisschen raus. Und wenn es ein bisschen stolpert, dann ja, sei nachsichtig. Wir haben ja gehört von Andreas, hat gesagt, es gibt eine Ermahnung, die er uns gegeben hat, ist in dem Wort Gottes zu lesen. Und in dem Wort Gottes haben wir Maßstäbe Gottes, wir lernen Gott kennen in sein Wort, wir lernen, wie er denkt, wir lernen, welche Wege er geht mit Menschen, wir lernen, was er schätzt und auch was er hasst. Wir lernen die verschiedenen Facetten seines Wirkens, sowohl in der Alte und im Neuen Testament. Und wenn wir in dem Neuen Testament lesen, dann erkennen wir, dass es immer wieder auf das Alte Testament zurückgeblickt. Und wir lesen auch, dass was das Volk Gottes im Alten Testament erlebten, sei es alleine von Anfang Adam und dann wie das es halt Volk wurde und als es dann Volk, als Abraham gerufen wurde, verlasse dein Heimat und dein Land und geh, und er bekam einen neuen Namen. Wir sehen, wie Gott in dem Bereich ruft und wie er das Volk dann zu einem großes Volk werden lässt. Und immer wieder sehen wir auch in der Alte Testament, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Und da es jetzt der Alte Testament ist, dann sind wir in der Gefahr, sagen, ja, das war der Alte Testament. Gerade als charismatischer Pfingstler sagen wir, okay, wir leben in das Neue Testament, also das Neue Testament ist für mich gültig, das Alte Testament ist das alte Bund und somit gilt das für mich nicht. Aber wir sehen auch in der Evangelien, beziehungsweise wir sehen auch in den Briefen von Paulus und von Petrus, dass die es wirklich als für uns als Lernbeispiele, dass die uns zeigen, aha, so ist Gott mit das Volk Gottes, mit dem Israel, mit dem Volk Gottes umgegangen. Und so hat er sein Herz, sein Vaterherz gegenüber das Volk Gottes gezeigt. Oder er zeigte auch den Weg, als die durch Ägypten gegangen sind. Die haben also Ägypten verlassen, Entschuldigung, als sie durch die Wüste gegangen sind. Da sehen wir, wie Gott mit seinem Volk umgegangen ist und dass er zu Buße gerufen hat und dass er sie rausgerufen hat, ein neues Land hineinzukommen. Und somit können wir und dürfen wir uns auch mit dem Alten Testament beschäftigen. Denn wir sehen auch viele Verheißungen, viele Prophezeiungen über Jesus. Und Jesus ist gekommen, um die alttestamentliche Prophezeiungen zu erfüllen. Und wenn du das Wirken Jesu mehr verstehen möchtest, dann schau hinein. Les mal, welchen Weg die Propheten gegangen ist. Manchmal ist es schon Schwarzbrot. Aber es gibt kostbare Steine da drin. Nicht in das Schwarzbrot, sondern in der Geschichte. In Schwarzbrot gehört keine Steine. Aber ich ermutige euch, diese Verheißungen, die wir da sehen, Gottes Wirken nachzulesen und sehen, aha, so ist er. So hat er es gemacht. Und daher, die Bibel besteht aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und das Neue Testament kann nur da sein, weil es auf dem Fundament des Alten Testaments da ist, auf die Verheißungen, auf das Wirken Gottes, auf das Volk Gottes. Und Jesus ist gekommen, weil der Mensch es nicht geschafft hat, die Gebote Gottes, die er in das Alte Testament gelegt hat, zu folgen. Daher lass nicht deine Bibel eine Bibel sein, wo der letzte Teil der Blätter nur benutzt sind, sondern lass diesen Teil genau gleich benutzt sein. Dazu ermutige ich euch, weil es bringt euch ein größeres Verständnis von Gott und gibt euch größeres Verständnis für das, was Jesus getan hat und das, was wir über die Wunder an Jesu gelesen. Dann steht es, es ist eine Erfüllung der Prophezeiung von so und so. Ja, was hat er denn da gesagt? In welchem Kontext hat er es gesagt? Es heißt, ich ermutige euch da, ein Gräber zu sein, Schätze zu suchen, weil in diesen Schätzen lernen wir sehr, sehr vieles. Zum Beispiel ab 2. Könige 25 lesen wir, wie das Volk Gottes von der babylonischen Macht besiegt und befangen, gefangen nach Babylon verschleppt worden. Zurück blieben nur die Ackersleute und die Weingärtner und das Tempel wurde Erdboden gleichgestemmt, zertrümmert und die Gegenstände des Tempels wurden nach Babylon verschafft. Ja, okay. Wozu? Warum? Wieso ist Israel dahin gekommen, dass sie nach Babylon verschleppt wurden? Wir lesen, dass als das die Gebote gegeben wurde an Mose, dann hat Mose einen Bund mit dem Volk geschlossen. Folge mir und meine Gebote. Und wenn du nicht mich folgst, dann wirst du verschleppt werden. Dann wirst du deine Feinde erliegen. Moment, das will ich gar nicht hören. Ich will hören, dass Jesus mich lieb hat, dass Jesus mich trägt. Ja, das stimmt. Jesus liebt dich, Jesus trägt dich. Jesus beschützt dich, wenn ich mich ihm ausliefere, wenn ich mich Gott ausliefere. Aber wir lesen hier ganz deutlich in der Geschichte, auch die vorherige Geschichte und auch was die Propheten Hesekiel und Jeremia über diese Zeit schreibt. Wir lesen, wie das Herz des Volk Gottes sich verhärtet hat. Wir lesen, dass das Volk Gottes es als Selbstverständlichkeit genommen haben, wir sind das Volk Gottes. Wir haben die Verheißung Gottes. Wir haben einen wunderschönen Tempel. Wir haben Priester, wir haben Lobpreiser, wir haben Posaunenchor, wir haben. Und wir sagen, ja, wir sind das Volk Gottes. Aber in diesem haben sie in eine Überheblichkeit gekommen und nicht auf ihren eigenen Herz geachtet. In diesem haben die vergessen der Kernbotschaft, der heißt, ich bin dann Gott, folge mir nach. Gehorche mich. Es ging also nicht mehr in der Volk Gottes zum Teil, nicht mehr um, dass sie ein Volk Gottes ist und der Bezug, der direkte Bezug zu ihm, sondern es ging darum, was wir sind. Eher als was Gott ist. Und manchmal sind wir versucht in diesem, wir sind ja neu bekehrt, wir sind ja neu erschaffen, wir sind vergeben für Gott, aber vergessen der Bezug, vergessen mein Bezug zu Gott und nehmen die Erlösungswerk Christi so als Besitz, ohne in der Erlösungswerk zu leben, ohne in direkten Bezug zu denen, die der Erlösungswerk geschaffen hat. Und wir haben heute Morgen Lieder gesungen über, dass ich ihm erheben möchte, dass ich ihm großschätzen möchte, dass ich ihm gehören möchte. Ist das nur ein Sonntagslied oder ist es ein Lied, das unser Alltag prägt? Ist es etwas, das unseren Alltag prägt? Ist es etwas, wo mein Verlangen nach Jesus, näher zu ihm sein, ihm kennenlernen, etwas ist, die eine Sehnsucht ist? Oder ist es zu mir und mein Gebetsleben und in dem, wie ich lebe, ein Dogmen geworden, etwas, das ich tue und folge, weil es sich gehört als Christ, aber nicht mein Herz ist? Und im Psalmen lesen wir ein Psalm, da geht es um die Zeit, als die in Babylon war. Und im Psalm 137 ab Vers 1, dann steht es: An den Flüssen Babylon saßen wir und weinten. Wenn wir an Jerusalem dachten, an die Ästen der Weiden hängten wir unser Harfen, beziehungsweise heute würden wir unsere Gitarren dazu sagen. Denn die uns gefangen hielten, wollten, dass wir singen. Und die, die uns peinigten, wollten Freudenlieder hören. Singt doch eines der Lieder von Jerusalem. Doch wie können wir in einem fremden Land die Lieder des Herrn anstimmen? Wenn ich dich jemals vergesse, Jerusalem, soll meine rechte Hand gelähmt werden. Meine Zunge soll mich an Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr mein höchster Freude ist. Und hier lesen wir davon, dass das Volk Israel wurde ermutigt, mal ein paar Lobpreislieder zu singen. Aber die waren nicht mehr an der Gebetsort, nicht an der Verheißungsort Jerusalem in das Tempel, wo der Lobpreis stattfand. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht euch auch manchmal so gegangen seid. Es gibt vieles, vieles in unserem Leben, die uns von dieser höchsten Freude weglenken möchte. Es gibt auch vieles, die unseren Herzen von Jerusalem weglenken möchte. Und dann, wenn wir dann doch verschleppt worden sind, verschleppt in unserer Versagen, verschleppt in unserer Sünde, dann kommt jemand und sagt, na, willst du nicht ein paar Lobpreislieder singen? Und der Teufel möchte uns damit erniedrigen und sah, ja, du stickst doch in Schlamm, sing mal noch ein paar Lieder zu den Herrn. Aber wir lesen hier, dass er sagt, wenn ich nicht mehr an dich denke, Jerusalem, nicht mehr, wenn du nicht mehr mein höchster Freude bist. Und wie kommt es denn dazu, dass das Volk Gottes verschleppt worden ist? Wie kommt es dazu, dass wir vielleicht unsere Leidenschaft erkalten? Es kommt dazu, nicht in dem Sinne, dass ich weniger Lobpreislieder singe, sondern es kommt dazu, den vielen Bereichen unseres Alltagslebens, wo der Widersacher Unvergebenheit, Streit, Überheblichkeit, Stolz, richtenden Geist, unreine Gedanken in uns sät. Es sät ständig Eindrücke von außen und wir sind immer davon ausgesetzt. Und unser Blickwinkel, wie wir die richten und wie wir die entweder zuhören oder nicht zuhören, das ist unsere Entscheidung. Aber ich möchte heute ermutigen, lasst uns aufstehen und lasst uns diese Versuchungen unter die Füße stellen. Wie tue ich das? Wie tue ich das? Ich tue es in dem, dass wenn jemand mich gestört hat oder geärgert hat, dass ich den vergebe. Dass ich aktiv werde und sage, diese Wurzel lasse ich nicht in mein Herz hinein. Diese Wurzel möchte ich nicht in mein Herz wuchern lassen. Nein, ich gehe so hin und bitte um Vergebung. Beziehungsweise, wenn es passiert ist, dass ich denjenigen aktiv vergebe. Ich stempe dadurch dem Wurzel in meinem Herzen tot. Ich mache es aktiv, indem dass ich meine Zunge zähme, dass ich überlege, was ich in mein Leben sage, was ich zu anderen sage, was ich über mein Leben und zu Gott sage. Ich tue es, indem dass ich mich, dass ich durch sein Wort und durch sein Gegenwart in den Alltag mein Herz schützt vor Herzenshärte. In seiner Gegenwart, in seiner unbottelbaren Nähe halte ich mein Herz weich. Und es passiert in dem, dass ich aktiv nicht auf den Fehlern der anderen schaut, sondern den anderen ermutigt und aufbaut und unterstützt im Gebet, in Fürsprache, Fürbitte für die Person, aber auch in dem, dass ich mit dem Mensch gemeinsam unterwegs ist und austausche. Gott ruft uns auf in den Alltag und der Alltag als solches ist so, wie ich gesagt habe, so voll mit Eindrücken und die einzige Art, wo der Wurzel nicht schlagen kann, ist, dass ich immer meine Augen auf Jesus halte. Dass ich immer wieder schaue und sage, Jesus, du bist da. Ich danke dir, dass du nah bist. Ich möchte dich verherrlichen. Der erste Weg, die der Teufel uns weglenken möchte von Jesus, ist, uns Probleme zu geben. Uns Schwierigkeiten zu geben. Weil die Schwierigkeiten und Probleme, die aktuell in unser Leben auf uns kommen und zustößen, lenken uns ab von ihm. Und da ist die Herausforderung zu sagen, ja Jesus, ich sehe das Problem, aber du bist Herr über dieses Problem. Und indem, dass wir sein Name über das Problem bekennen, sein Name, dass er es schaffen kann, fokussieren wir uns wieder neu auf ihn. Und lasse nicht das Problem größer werden in unser Herzen, als Jesus Herr in unser Herzen ist. Ich habe einen Vers gelesen in Hiob 14, 15, schreibt er, du würdest rufen und ich würde antworten. Du hättest Sehnsucht nach mir, denn du hast mich geschaffen. Dann würdest du meine Schritte zählen, ohne dabei auf eine Sünde zu lauern. Mein Vergehen wäre in einem Sack versiegelt und du würdest meine Schuld nichts, würde was meine Schuld zudecken. Und da ist das Herz Gottes. Er ruft und ich antworte. Er hat Sehnsucht nach mir, denn er hat dich und mich geschaffen. Und er zählt unsere Schritte, ohne nach unseren Fehlern und Sünden zu lauern. Wir haben heute Morgen gesungen, dass er heilig ist. Aber es bedeutet nicht, dass er eine miesgrämige Person da oben sitzt und nach unseren Fehlern sucht, sondern er sieht unsere Schritte und vergibt uns. Unser Vergehen ist dann in den Sack versiegelt, weggetan. Und er deckt meine Sünden zu. Das ist das Herz des Vaters, der Sehnsucht nach mir. Und in dem, dass ich vielleicht in einem anderen Land, vielleicht bist du verschleppt, vielleicht bist du in ein anderes Land verschleppt in dein Herzen. Vielleicht bist du so, dass du sagst, ja, ich glaube an Gott, ich liebe Gott, ja, liebe Gott. Aber weiß nicht, wie ich diesen Herz Gott ausdrücken kann. Vielleicht ist deine Probleme und das, was du durchgehst, für dich so groß, dass du nicht weißt, in welche Reihenordnung ich Gott da setzen möchte. Ist dein Problem größer als Gott in dein Herz geworden? Vielleicht ist deine Sünde so groß in dein Herz und sagt, oh Mann, wie komme ich da raus? Ich komme da nicht raus. Und Gott sagt, ich habe Sehnsucht nach dir. Und Gott sagt, ich habe deine Schritte gezählt. Ja. aber ich habe danach nach ihnen, ich sehe deine Sünde nicht, denn deine Sünde ist auf dem Kreuz genagelt. Ich habe deine Sünde in den Sand versiegelt und ich habe Sehnsucht nach dir. Ich habe Sehnsucht nach einer Beziehung mit dir. Eine Beziehung, die Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und so weiter. Er möchte in unser Alltag involviert werden. Und die Sehnsucht nach dir und mir ist etwas, der abreibt. Wir können uns von ihm abreiben lassen. Seine Sehnsucht nach uns. Nimm wahr, dass Gott Sehnsucht nach dir hat. Gott hat Sehnsucht nach dir. Und es gibt keine Sünde, die dir von diesem Sehnsucht Gott trennen kann. Aber auch in der Zeit, als wir vorher gelesen haben im Alten Testament, da gab es viele Propheten, die haben gerufen, steig heraus, bekenne deine Sünde zu Gott. Heb dich nicht hoch und meint, dass du besser bist. Beziehungsweise heb dich nicht hoch und meint, dass du es schaffen musst, der Sünde selbst zu überwinden. Gott hat dich nicht berufen, das selbst selber überwinden zu können. Gott hat dich berufen, dich nach ihm auszustrecken, weiter nach ihm auszustrecken. Und in dem, dass du nach ihm ausstreckst, dass er in dein Leben so groß wird, dass die Sünde keinen Halt in dein Leben hat. Dass deine Leidenschaft für Jesus so stark ist, dass der Versuchung keinen Sieg mehr hat. Dass deine Liebe zu Jesus so stark wird, dass wenn der Teufel kommt und sagt, was meinst du damit? Das hat mit Gott nichts zu tun. Ich liebe Jesus. Das ist das, was ist. Du siehst etwas Schönes. Du kannst dich von das Schöne nicht weglenken lassen. Und wenn eine Versuchung kommt, dann bist du so fasziniert von Jesus, dass der Versuchung keinen Halt in dir hat. Der Versuchung kommt, du schaust hin und sagst, nein, diese Schönheit will ich haben. Das ist die Widersacher gegenzustehen. Die Leidenschaft. Gottes Leidenschaft für dich. Gott ging den Schritt und sagte, ich hab dich lieb. Du kannst es nicht selbst schaffen, du kannst es nicht selbst machen, aber tue Buße und erlaub mir, dein Freund, dein Vater, dein Gott zu sein. Und Gottes Propheten in den Zeiten haben gesagt, tue Buße und ich werde dich vergeben. Tue Buße und ich werde dich wieder zurückbringen in das verheißene Land. Tue Buße, zu meinen, dass du das selbst tun kannst. Tue Buße, indem dass du meinst, naja, irgendwie wird es klarkommen. Wir als Gemeinde ist nicht eine Institution, die ewig bleiben kann, wenn wir nicht leben in Leidenschaft für Jesus. Wir können zwar Gemeinde hier weiterführen, noch 50, 70 Jahren, möglich, 100 Jahren, aber Gemeinde ist nicht an Sicherheit, worauf ich mir ausruhen kann. Ich komme hier sonntags morgen, ich kann hier reinkommen und rausgehen als gleiche Person. Wir haben nur eine Berechtigung, Gemeinde zu sein. Dass wir Jesus lieben von ganzem Herzen und dass wir unsere Geschwister lieben von ganzem Herzen. Alles andere, wenn das nicht der Kern ist, und dass wir diese Liebe nach außen tragen, im Klausthal, wo wir immer sind, bei der Arbeit, bei dem Studium. Wenn das nicht unser Herz ist, dann lass uns gleich den Laden schließen und sagen, lass uns was anders machen. Die Leidenschaft für Jesus ist das, was uns prägt, was uns verändert, was uns ihm näher bringt und uns in der Befreiung führt. Wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine höchste Freude ist, wie äußert sich die höchste Freude in meinem Alltag? Ganz praktisch. In Hohelied 5, Kapitel 5, Vers 4, dann steht es, da geht es, der Hohelied ist ja in dem Sinne ein sehr poetisches Buch. Da geht es um eine Geliebte und ein Geliebter. Und das ist auch ein Sinnbild für euch, uns als Gemeinde. Jesus ist unser Geliebter und wir sind die Geliebten. Und er schreibt, mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung in der Tür und mein Herz fing an, wie wild zu schlagen, vor Sehnsucht nach ihm. Ich sprang auf, um meine Geliebten zu öffnen. Meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger vom besten Öl, als ich nach dem Riegel griff. Und so oft erleben wir das Sonntagsmorgen. Wir spüren, hier kommt Jesus rein. Seine Hand ist da drin. Und wir nehmen unser Herz und sagen, ja, Jesus ist da, ich spüre. Ich nehme das Hand und ich spüre die Salbung Gottes auf der Hand. Wir spüren die Salbung seines Heiligen Geistes. Wir springen auf und wir werden motiviert. Wow, Jesus ist da. Ich hoffe, dass ihr heute Morgen gespürt habt, Jesus ist da. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann geht es zur Tür und reißt auf und dann sagt, er ist nicht mehr da. Wo ist meine Geliebte? Wo ist meine Geliebte? Und mitten in der Nacht, sie sieht ihr Nachthemd aus und läuft durch den, mitten in der Nacht, Gefahr übrigens, mitten in der Nacht und sagt, wo ist meine Geliebte? Sie fragt nach den Wächtern, wo ist der meine Geliebte? Sie wird ein bisschen, es ist ja für eine, in der Stadt, mitten in der Nacht läuft rum und ruft, wo ist meine Geliebte? Wie gehen wir um? Wie ist die Gemeinde für dich? Ist es dieser Ort, wo wir diesen Griff Jesus, die jetzt gerade so durch die Tür kommt, Türklinke greift, ihr sieht die Hand und spürt, ja, Jesus ist da, er springt auf, ich will greifen, spürt die Salbung und geht nach Hause, oh, ist nicht mehr da. Okay, alles klar, wir warten bis zum nächsten Sonntag. Aber Jesus kommt sonntags in den Gottesdienst und er spürt seine Salbung. Lass es nicht dabei, nach dem Griff zu greifen und die Salbung zu spüren. Und geht nicht wieder ins Bett. Nein, reiß die Tür auf. Lauf durch die Nacht, bis sie ihn findet. Sie läuft durch die Nacht, sie fragt die ganze Halbstadt rund und sie findet ihre Geliebte. Sehnsucht treibt dich an. Liebe treibt dich an. Sehnsucht nach ihm. Und wenn du auch Gott heute Morgen gespürt hast, hat Jesus seine Hand durch die Türöffnung gereicht und du siehst ihn, du springst auf und sagst, ja, ich will dich. Und wenn er weg ist, morgen, ist er weg? Bist du bereit, ihm zu verfolgen, zu suchen in deinem Alltag? Herr, wo bist du? Ich will dich erleben heute bei meinem Studiumplatz, bei meiner Arbeit. Jesus, ich habe Sehnsucht nach dir. Nicht nur sonntags, nicht nur, wenn wir in der Lobpreis sind. Und lass diese Sehnsucht dich treiben nach ihm. Und wenn der Teufel kommt und sagt, naja, also ich weiß, wie du über diese und diese gedacht hast, dann sagt, mag sein, aber er hat meine Sünde vergeben, ich will ihm. Ich will ihm. Und da treten wir ihm unter unsere Füße. Lass die Leidenschaft für ihn und lass unser Verfehlverhalten, unsere Sünde uns nicht blockieren und lass der Verdammer, nicht derjenige, der uns immer Verdammnis führen will, uns aufhalten lassen. Er wird unsere Motive prüfen, er wird sagen, naja, du bist doch, naja, Sonntagsfreak, aber in der Wochentags und weiter. Nein, Gott, lass deine Leidenschaft, such ihn, sag, wo bist du heute? Wo in meinem Studienplatz kann ich dich erfahren? Ich möchte dich heute erleben. Ich möchte dich spüren. Ich möchte dich erheben. Und in deine Probleme, wenn du Probleme erlebst, jeder von uns geht durch Probleme. Schau nicht die Probleme an. Schau nicht die Probleme an. Sondern schau Jesus an. Und sag, Jesus, du bist größer als meine Probleme. Ich denke dir, dass du meine Probleme kennst. Aber ich hebe deinen Namen hoch, weil du größer bist. Ich hebe deinen Namen hoch. Und egal, was ich in dem Moment will, ich hebe deinen Namen hoch. lass du verherrlicht werden. Ich bin immer noch nicht in dem Platz, wo ich will. Du sollst verherrlicht werden. Ich will, das geht nicht um mich heute, Jesus. Es geht um dich, Jesus. Darf ich bitten, Lobpreisteam nach vorne kommen? Es geht um Jesus. Du bist erkauft durch teures Blut, um seinen Namen zu verherrlichen. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich. Es geht um Jesus. Um ihn in dein Leben. Und Jesus hat leidenschaftliche Sehnsucht mit dir, an dich, nach dir. Leidenschaftliche nach. Und wenn du sagst, ja, aber ich spüre keine Leidenschaft nach Jesus am Montag. Es geht auch gar nicht um Gefühl. Es geht darum, Herr, ich sage, du bist größer. Ich weiß, dass du größer bist. Und ich möchte, egal was ich fühle, egal was ich denke, möchte ich dich erheben. Denn du hast mich erkauft durch teures Blut. Das ist der Gedanke. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich vergeben hast und dass du nicht nach meinen Fehlern suchst, dass du nicht nach meinen Schuld suchst, sondern du sagst, ich habe dich vergeben, bevor du überhaupt um Vergebung gebeten hast. Ich danke dir, Jesus, dass wir reingewaschen durch dein Blut und dass wir dich begegnen können, immer, jeden Tag, in jede Situation. Und ich danke dir, Jesus, dass du größer bist als meiner, eines unserer Probleme. Ich danke dir, dass du hoch erhoben bist. Und wir möchten dich hoch erheben. Wir möchten dir danken, dass du groß bist. Wir möchten dir danken, dass du alles in deiner Hand hast. Und Jesus, ich bitte dich, Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dich zu suchen. Wie wir in Hiob lesen, der stehst auf, sucht durch die Nacht. Es ist kalt, es ist windig, es ist dunkel, aber ich will dich finden in meinem Alltag. Ich will, dass du verherrlicht wirst, da wo ich bin. Jesus.